Manchmal, da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Es gibt so Situationen, die überfordern einen schlichtweg. Ich erinnere mich, das war, als die Corona-Krise gerade anfing. Weiß noch, Julia, meine Frau, kam ins Zimmer und sagte, die Schule fällt aus. Ich dachte, wie, die Schule fällt aus? Was soll das? Ein paar Stunden später, mein Gemeindeleiter, wir müssen darüber nachdenken, die Gottesdienste komplett abzusagen. Ich war völlig vor den Kopf gestoßen. Und ich wusste überhaupt nicht, wie ich dann überhaupt reagieren soll, was ich da machen soll. Mir schwirrten die Gedanken im Kopf rum, meine Kinder oder unsere Kinder, die waren ja noch klein damals. Was machen wir jetzt mit denen? Wie soll das in der Gemeinde weiterlaufen? Ich hatte doch solche Pläne, das zu machen und jenes zu machen. Das ist jetzt alles vorbei. Wie soll es weitergehen? Ich denke, ihr kennt solche Situationen auch. Ich meine, Corona habt ihr ja auch erlebt. Aber auch unabhängig von Corona, so Situationen, wo man einfach sagen muss, das überfordert mich jetzt. Es kann ein Beziehungskonflikt sein, wo vielleicht in der Ehe oder in einer wichtigen Freundschaft ein großer Streit ausgebrochen ist und man ist jetzt völlig gelähmt und weiß nicht, was zu tun ist. Man ist völlig überfordert. Oder eine Krankheitsdiagnose, wenn der Arzt sagt, Sie haben Krebs und man weiß gar nicht, was man damit machen soll, weil man nicht weiß, wo man anfangen soll und was das bedeutet. Manchmal ist es aber auch gar nicht so die eine Katastrophe, sondern es ist so das Leben an sich, die Gesamtsituation, die einen lähmt. Man könnte gar nicht sagen, das ist jetzt so schlimm oder so, aber irgendwie fühlt man sich in seinem Leben nicht mehr wohl. Das ist verkeilt, das ist nicht so, wie es sein soll. Irgendwie bin ich mit der Gesamtsituation nicht zufrieden, aber völlig überfordert, was ich jetzt machen soll. Wir wollen uns heute eine biblische Geschichte anschauen. Da war auch jemand in so einer Situation, wo er nicht ein noch aus wusste, aber ist da auf wundersame Weise rausgekommen. Und das kann für uns ganz wertvolles Prinzip, ist das ein ganz wertvolles Prinzip, wie auch wir aus solchen Situationen herauskommen. Und zwar spielt diese Geschichte um 850 vor Christus, also zur Zeit des Alten Testamentes. Und da bekam der König von Israel einen Brief von seinem Amtskollegen aus Syrien, dem König von Syrien, einem Land, was wesentlich stärker und mächtiger war als der Staat Israel damals. Und in dem Brief hieß es, lieber Kollege, lieber Mitkönig, ich habe da einen hochrangigen Beamten, der ist schwer krank, der hat Aussatz und der ist nicht im Sterben oder der wird demnächst sterben. Und meine Ärzte können da nichts mehr für ihn tun. Aber ich möchte ihn mal zu dir schicken, vielleicht können deine Ärzte da was machen, vielleicht kannst du ihm ja helfen. So lautete der Brief. Und der König von Israel war keinesfalls begeistert, ganz im Gegenteil, er geriet in Panik. Er sagte sich, es ist völlig klar, was der will. Streit will der. Der will einen Vorwand haben, um Krieg zu führen. Der schickt mir seinen hochrangigen Beamten. Ich kann natürlich nichts für ihn tun. Was sollen meine Ärzte denn machen, was seine nicht können? Und dann stirbt er mir unter den Händen weg. Und dann werde ich erobert und angegriffen. Der König von Israel sah sich schon in Ketten durch Damaskus laufen oder geführt werden. Und er zerriss aus Entsetzen sein Gewand. Und diese Botschaft kam zu dem Propheten Elisa. Und da beginnt unsere heutige Bibelgeschichte. Die steht im 2. Königebuch, Kapitel 5, die Verse 8 bis 15. Da lesen wir, schon bald hörte auch der Prophet Elisa, dass der König voller Entrüstung seine Kleidung zerrissen hatte. Das war damals so eine übliche Geste, wenn man verzweifelt war, wenn man sich aufregte, was auch immer, dann hat man so seine Kleider zerrissen. Ist heute aus der Mode gekommen, aber damals war das so. Also er schickte einen Boten, also Elisa schickte einen Boten zum Palast und ließ Joram, das war der König von Israel, ausrichten, warum bist du so aufgebracht? Schick diesen Mann zu mir. Er soll erkennen, dass es hier in Israel einen Propheten des wahren Gottes gibt. Also der Prophet Elisa bleibt ganz cool und sagt, pass auf, diesen kranken Beamten da, schick ihn einfach zu mir, der wird schon sehen, dass wir hier in Israel den wahren Gott anbeten. Vers 9. Kurze Zeit später fuhr Naaman, das ist dieser hochrangige Beamte, der an Aussatz erkrankt war. Kurze Zeit später fuhr Naaman mit seinem Gespann bei Elisa vor. Der Prophet schickte einen Diener vor das Haus, der dem syrischen Heerführer sagen sollte: Geh an den Jordan und tauch 7-mal im Wasser unter. Dann wird dein Aussatz verschwinden und du wirst gesund werden. Also für Elisa gar kein Problem. Er sagt, geh einfach da zum Jordan. Das war durchaus gar nicht so ein großer Fluss, ein kleines Rinnsal manchmal sogar nur. Tauch da 7-mal unter, lass dich waschen und dann geht das schon wieder, sagt er. Vers 11. Da wurde Naaman zornig, kehrte wieder um und schimpfte. Ich hatte erwartet, der Prophet würde zu mir herauskommen, sich vor mir hinstellen und zum Herrn, seinen Gott, beten. Ich hatte mir vorgestellt, wie er seine Hand über meine kranken Stellen hält und mich von meinem Aussatz befreit. Als ob unsere Flüsse Abana und Parpa, die durch Damaskus fließen, nichts wären. Dabei sind sie viel sauberer als alle Bäche Israels. Kann ich nicht auch darin baden und gesund werden? Voller Wut machte er sich auf den Heimweg. Also Naaman ist stinkesauer. Er sagt, also, was soll denn der Quatsch? Ich reise hier nach Israel, mach so in ein fernes Land zu einem Gott, den ich nicht kenne, in einen Staat, der viel unterentwickelter ist als mein Syrien. Und dann kommt der Prophet noch nicht mal selber, sondern schickt seinen Boten und sagt einfach, wasch dich. Ich habe eine Hautkrankheit, an der ich sterbe und er sagt, wasch dich. Ja, also ganz ehrlich, da hätte ich auch selbst drauf kommen können. Er ist wütend. Vers 13, doch seine Diener versuchten, ihn zu beschwichtigen. Herr, wenn der Prophet etwas Schwieriges von dir verlangt hätte, dann hättest du es sicher auf dich genommen. Und nun hat er dir nur befohlen, dich zu baden, damit du gesund wirst. Dann kannst du es doch erst recht tun. Also die Diener sind pragmatisch und sagen, komm, wo wir schon mal hier sind, können wir auch gleich das machen, was er sagt. Kostet uns ja nichts. Vers 14. Naaman ließ sich umstimmen und fuhr an den Jordan hinunter. Wie der Bote Gottes es befohlen hatte, stieg er ins Wasser und tauchte 7-mal unter. Und tatsächlich, seine Haut wurde wieder glatt und rein. Er war gesund. Da kehrte er mit seinem ganzen Gefolge zum Propheten zurück und bekannte ihm, jetzt weiß ich, dass es nirgends auf der Welt einen wahren Gott gibt, außer in Israel. Kleiner Schritt, große Wirkung. Kleiner Schritt, große Wirkung. So können wir diese Geschichte überschreiben. Naamans Situation dreht sich hier um 180 Grad. Er kommt nach Israel als ein kranker Mann. Er hat Aussatz, damals eine lebensgefährliche Krankheit. Er war ein Todgeweihter, hatte vielleicht noch ein paar Wochen zu leben. Aber er kehrt aus Israel wieder heim, kerngesund. Seine Haut ist zart und sanft, kein Aussatz mehr zu sehen. Seine Situation dreht sich um 180 Grad. Und man fragt sich, wie konnte das passieren? Wie kann sich eine so schreckliche Situation innerhalb so kürzester Zeit so dramatisch wenden? Und die Antwort ist ganz schlicht und einfach. Naaman hat auf Gott gehört und dann hat er getan, was er gehört hat und ist einfach gemacht, was Gott gesagt hat. Und das ist die Kernaussage dieses Textes, die wir mitnehmen können. Nämlich Hören und Handeln verändert unser Leben. Naaman hätte ja auch den Kopf in den Sand stecken können und völlig frustriert sein und sagen, ich bin jetzt krank, was soll ich machen? Ich versuche nichts mehr, ich lege mich einfach hin und stirb. Und vielleicht gab es ja auch Phasen, wo er das gedacht hat und er war völlig niedergeschlagen. So geht es uns ja manchmal. Wenn da irgendetwas auf uns zukommt, muss ja nicht Krankheit sein, können ja auch ganz andere Sachen sein, Beziehungskrisen oder irgendwelche Probleme auf der Arbeit oder in der finanziellen Situation, wo wir wie gelähmt sind. Und dann wollen wir am liebsten den Kopf in den Sand stecken. Und in solchen Situationen ist es ganz wichtig, dass wir uns aufmachen. Aufmachen, um einen Impuls von Gott zu suchen. Naaman ging ja nach Israel, um etwas von Gott zu hören, durch den Propheten. Er hielt einen ganz speziellen Auftrag, den Gott ihm gab, eine ganz spezielle Anweisung. Und wenn uns etwas über den Kopf wächst, dann ist das genau der richtige Weg. Dass wir uns nicht lähmen lassen von der Situation, sondern dass wir uns einfach fragen, Gott, was möchtest du denn, was ich als nächstes tun soll? Was ist der nächste Schritt, den ich gehen soll? Wir können so einen Impuls aus der Bibel finden, zum Beispiel. Mit ChatGPT. Wenn wir ChatGPT fragen, gib mir mal ein paar Bibelverse zu dem und dem Thema. Und dann nennen wir das Thema, was gerade so unser Problem ist. Dann spuckt uns diese künstliche Intelligenz da ein paar Vorschläge aus. Und dann können wir gucken, ist da etwas dabei, wo Gott vielleicht zu mir spricht? Oder wenn wir beten und sagen, Herr, ich brauche dringend eine Antwort, was ich jetzt tun soll. Und dann werden wir still. Und vielleicht kommt die Antwort gleich oder sie kommt ein paar Stunden später oder ein paar Tage später, aber Gott wird antworten. Wenn wir zu einem Freund gehen und ihm erzählen, was uns belastet, was uns auf dem Herzen liegt, und wir beten gemeinsam, dann gibt der Freund uns vielleicht einen wichtigen Impuls, der zwar aus dem Munde des Freundes kommt, aber der von Gott gesandt ist, der durch Gott spricht, durch unseren Freund dann zu uns. Wir brauchen solche Impulse, wenn wir in solchen Situationen sind. Was ist der nächste Schritt? Und ganz entscheidend dann in unserer Geschichte ist, dass Naaman das dann auch tut, was Gott ihm gesagt hat. Da ruckelt es ja zunächst ein bisschen, er will es ja nicht, aber am Ende des Tages tut er das, was Gott ihm sagt. Und dieser Schritt ist entscheidend für seine Heilung. Weil er das tut, hilft Gott ihm. Weil er das tut, wird er frei von seiner Krankheit. Und das ist bei uns ganz genauso, dass wir diese Schritte, wenn wir sie tun, dass Gott dann uns segnet. Vielleicht zeigt er uns dann den zweiten Schritt und den dritten Schritt. Und so kommen wir Stück für Stück aus unserer Situation heraus. Dabei sind es oft kleine Schritte. Schritte, die manchmal so klein sind, dass wir eigentlich so ein bisschen empört sind, beziehungsweise meinen, naja, das kann ja nicht die Lösung sein. So ging es ja Naaman. Der war total enttäuscht über das, was der Prophet ihm da übermitteln ließ. Zunächst einmal, dass der Prophet nicht selber kommt. Das ist ja schon mal eine Frechheit. Man macht diesen langen Weg von Syrien nach Israel und dann kommt der Prophet noch nicht mal selber raus. Und dann gibt es so eine Lapidar-Anweisung wie, ja, wasch dich im Fluss. Ja, also ich habe eine Hautkrankheit und soll mich waschen. Da kann ich auch selber drauf kommen, da muss ich nicht nach Israel fahren für. So hat er gedacht. Es war ein völlig kleiner, belangloser Schritt, den der Prophet ihm da gesagt hatte. Aber es hängt eben an diesen kleinen Schritten. Wir denken manchmal, kraftvoller Glaube, das ist so Spektakel. Da muss irgendwie knallen, da muss eine gigantische Gefühlswallung über uns einbrechen und dann ein Licht kommen und wir müssen Gänsehaut haben und dann muss Filmmusik aus dem Off kommen und Gott spricht zu uns und dann spüren wir schon in unserem Herzen die Wärme und alles wird gut. Aber das ist nicht kraftvoller Glaube, das ist Spektakel. Kraftvoller Glaube ist oft etwas ganz Stilles, etwas, was man völlig verborgen macht, ein Schritt des Glaubens, wo man sagt, so, ich lasse jetzt mal meine Sorgen beiseite und ich vertraue auf Gott. Oder wo man sagt, so, ich gehe jetzt mal den ersten Schritt auf jemand anders zu. Ich löse jetzt mal die Bitterkeit in meinem Herzen. Kein Spektakel, ein kleiner Schritt, aber der hat große Kraft. Wir denken, große Probleme brauchen große Lösungen. Und dann sind wir manchmal enttäuscht, wenn Gott uns kleine Dinge sagt, weil wir sagen, ja, das Problem ist so groß, da muss auch eine große, geniale Lösung kommen. Aber große Probleme brauchen keine große Lösung, sondern große Probleme brauchen kleine Schritte. Wenn du ein großes Problem hast, dann bedarf es einen kleinen Schritt des Vertrauens, ein Schritt, den Gott dir zeigt, ein Schritt in die richtige Richtung. Also dazu ermutigt uns unser heutiger Text. Er sagt, Gott hilft dir und zwar Schritt für Schritt. Gott hilft dir immer Schritt für Schritt. Wenn du in einer Situation bist, die dich überfordert, sei es eine Krise, sei es einfach nur die Gesamtsituation, in der du dich eingeengt fühlst, dann lass dich nicht überwältigen. Steck nicht den Kopf in den Sand, das ist das Allerwichtigste. Du brauchst das nicht alles zu lösen. Du hast vielleicht keinen Plan, wie du aus der Situation rauskommst. Ist auch völlig in Ordnung. Du brauchst den Plan nicht, weil Gott den Plan für dich hat. Was du machen musst, ist einzig und allein zu fragen, was ist der nächste Schritt für mich? Gott, was ist der nächste Schritt, den ich jetzt in meiner Situation machen soll? Wir stellen uns ja oft ganz andere Fragen, wenn wir in solchen Situationen sind. Wir stellen uns die Frage, warum musste das mir passieren? Oder was hat das eigentlich für Auswirkungen in 10 Jahren? Jetzt komme ich damit ja noch klar, aber in 10 Jahren bin ich ja völlig am Ende. Und dann kreisen unsere Gedanken um diese Frage, warum musste das mir passieren? Oder was bedeutet das in 10 Jahren? Und das sind menschliche Fragen, Fragen, die sich jeder stellt, wenn er in so einer Situation ist. Also da muss man sich nicht für schämen oder so, aber es sind eben auch Fragen, die uns nicht weiterbringen. Das sind Fragen, die uns blockieren. Eine viel bessere und wichtigere Frage ist, Gott, was ist der nächste Schritt, den ich tun soll? Was ist die kleine Sache, die ich machen muss, damit ich aus dieser Situation herauskomme oder mit dieser Situation gut umgehen kann? Darum sollten wir beten. Herr, zeig mir den nächsten Schritt. Daraufhin sollten wir die Bibel durchforsten. Gib mir eine Weisung, was ich tun kann, was ich als nächstes machen kann. Wenn wir mit unseren Freunden darüber sprechen, fragen, was würdest du denn jetzt an meiner Stelle als nächstes tun? Vielleicht spricht ja Gott durch meine Freundin, durch meinen Freund. Und dann geht es darum, das auch zu tun. Es liegt eine große Kraft darin, wenn man so in einer schwierigen Situation ist, nicht zu verzweifeln, sondern einfach nur den ersten guten Schritt in die richtige Richtung zu machen. Nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern das zu tun, was Gott einem sagt. Es gibt ein chinesisches Sprichwort, das lautet, eine Strecke von 1000 Meilen beginnt mit dem ersten Schritt. Eine Wegstrecke von 1000 Meilen beginnt mit dem ersten Schritt. Wenn du vor so einer Strecke als Wanderer stehst, der diese Strecke zu Fuß geht, dann denkst du, das ist ja Wahnsinn. Das dauert ja Wochen, wenn nicht Monate, um diesen Fußmarsch zu absolvieren. Das ist ja fast unmöglich. Aber wenn du jemanden fragst, der diese Strecke gegangen ist, und du fragst ihn, wie hast du das geschafft? Dann wird er dir sagen, weißt du, einmal, da habe ich meinen rechten Fuß so ein bisschen angehoben. Und dann habe ich ihn nach vorne gesetzt und dann habe ich meinen linken nachgezogen. Ja? Das war der erste Schritt. Und dann habe ich einfach den zweiten gemacht. Und so weiter und so fort. Und irgendwann habe ich diese Strecke von 1000 Meilen überwunden. Und wenn wir jemanden fragen, der durch eine schwere Krankheitsphase hindurchgekommen ist, und wir fragen ihn, wie hast du das durchgestanden? Warum bist du nicht verzweifelt? Dann wird er dir sagen, ja, ich war vielleicht anfangs verzweifelt, aber dann habe ich den ersten Schritt gemacht. Ich habe einfach mir gesagt, ich mache jetzt erstmal so weiter. Ich halte meinen Tagesablauf so, wie ich ihn sonst gemacht habe. Und dann gucke ich, was als nächstes dran ist. Wenn der Arzt sagt, geh dahin, dann gehe ich dahin. Und wenn das kommt, dann mache ich das. Und dann habe ich vielleicht als nächsten Schritt gesagt, ich möchte jeden Tag beten. Ich habe mir vorgenommen, immer zu beten und zu danken für das, was gut gelaufen ist. So kleine Schritte, ein Schritt nach dem anderen. Und irgendwann, nach Jahren, bin ich aus dieser Krankheitsphase rausgekommen, Schritt für Schritt. Wenn wir ein Ehepaar fragen, was in einer schweren Ehekrise war, wo die Ehe vielleicht schon zerrüttet war und die haben ihre Ehe wieder kitten können, wieder zusammenbringen können. Und wir fragen sie, wie habt ihr das geschafft? Wie habt ihr das hingekriegt? Dann werden die uns sagen, Schritt für Schritt. Wir haben erstmal angefangen, uns nicht mehr gegenseitig zu beschimpfen. War ein erster Schritt. Einfach mal ein bisschen Abstand, ein bisschen Pause gemacht. Dann haben wir vielleicht angefangen, wieder zusammen zu essen. Einfach die Mahlzeiten zusammen zu essen. Dann haben wir kleine Gespräche geführt. Irgendwann haben wir ein Eheseminar gemacht oder ein Buch gelesen. Und Schritt für Schritt haben wir unsere Ehe wieder rausgeholt aus diesem Tal. Eine Wegstrecke von 1000 Meilen, so groß und lang sie auch erscheinen mag, ist nichts anderes als die Folge von einzelnen kleinen Schritten. Und egal in welcher Situation du steckst und egal wie schwierig es in deinem Leben zu sein scheint, du kommst mit Gottes Hilfe dadurch. Gott hilft dir, und zwar Schritt für Schritt. Kleine Schritte. Durch kleine Schritte verändern wir auch unsere Gemeinde. Auch unsere Gemeinde wird aufblühen und ein Segen für andere Menschen sein, wenn wir Schritt für Schritt daran arbeiten. Hier unser Bau gibt da ja ein schönes Gleichnis. Im Februar, März vielleicht, da wird hier ein schöner Anbau stehen. Und das wird wunderschön aussehen. Und wenn wir dann fragen, wie ist das zustande gekommen, wie hat das geklappt? Dann werden wir sagen, naja, das ging Schritt für Schritt. Da hat sich jemand überlegt, Mensch, da würde ein Anbau hinpassen. Dann gab es Planung, dann gab es eine Entscheidungsfindung und dann wurden weitere Genehmigungen eingeholt und dies und das. Und ein Schritt nach dem anderen wurde gemacht und irgendwann stand der Neubau. Und das ist ein gutes Beispiel, wie auch geistlich Gemeinde wächst. Wir wollen ja nicht nur physisch Gemeinde bauen, sondern wir wollen ja auch geistlich an unserer Gemeinde bauen, dass wir wachsen im Glauben, dass wir ein Segen sein können für unsere Stadt, für unsere Mitmenschen, dass wir ein Licht sein können, wo andere Menschen hinkommen, um Jesus zu finden. Und wie geht das? Es geht Schritt für Schritt. Zum Beispiel, dass wir einen Schritt aufeinander zutun, wenn wir uns gestritten haben oder wenn irgendwie Bitterkeit oder irgendwas zwischen uns ist. Dass einer sagt, Mensch, lass doch mal darüber hinwegkommen. Lass doch nicht mehr uns gegenseitig verhaken, sondern lass uns als Brüder und Schwestern zusammengehen. Oder dass wir einen Schritt in die Mitarbeit tun und sagen, ich habe eine Gabe, die ich hier einbringen möchte. Und ich möchte Teil von dieser Gemeinde sein, auch dadurch, dass ich mich engagiere. Ein Schritt. Man kann sagen, es ist ein kleiner Schritt. Aber denkt daran, kleine Schritte entfalten zusammengenommen eine große Wirkung. Da waren die Diener von Naaman sehr klug. Das waren kluge Leute. Denn Naaman hat ja zunächst gezögert. Er hat gesagt, ach, das ist mir zu klein, ich will was Großes, ich will die Lösung sofort, ich will keinen kleinen Schritt machen. Aber seine Diener haben ihm gesagt, es ist doch nur ein kleiner Schritt, mach ihn doch einfach. Das ist etwas, was uns dieser Text heute sagt. Die kleine Sache, die Gott dir zeigt, sei es in Bezug auf Gemeinde, sei es in Bezug auf dein Leben, wo auch immer, der kleine Schritt, den Gott dir zeigt, verachte den nicht, sondern tu ihn. Mach diesen kleinen Schritt. Denn wir wissen, kleine Schritte entfalten eine große Wirkung. Amen.